In der letzten Predigt aus dem Philipperbrief haben wir uns ja das Geheimnis der Sorglosigkeit angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es gibt all die Predigten dieses Philipperbriefs ja auf unserem YouTube-Kanal, in unserem Podcast und so weiter. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Wir haben uns das Geheimnis der Sorglosigkeit angeschaut und wir haben festgestellt, dass das ja in der gegenwärtigen Zeit von großer Bedeutung ist, dass das wichtig ist. Und wenn du die Zeitung aufschlägst, die Nachrichten anschaust, die Talkshows dir anguckst und so weiter, dann hast du ja zig Themen, die dazu angetan sind, extreme Sorgen auszulösen und diese auch teilweise berechtigt sind. Manche nicht so, andere sehr wohl. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass das Wort Gottes uns immer wieder dazu auffordert, all diese Sorgen und negativen Gedanken abzugeben, nämlich im Gebet an Gott abzugeben. Und das ist weder naiv noch verantwortungslos, sondern das hat seinen Grund in unserem Glauben daran, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der sich um uns kümmert und der die großen und die kleinen Dinge unseres Lebens und unseres Alltags sieht und kennt und dem bewusst ist, wie wir hier auf dieser Erde leben und der sich um uns kümmert. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, unseren Sinn, unsere Gedanken zu erneuern, dass wir etwas entgegenzusetzen haben, wenn uns so die Flut von Sorgen überrollen will und dass wir einfach das tun sollen, was wir aus dem Wort Gottes als richtig erkannt haben und vom Heiligen Geist gelernt haben und das mitten in den Sorgen und Herausforderungen dieser Zeit. Und ich will mal sagen, wenn wir uns so das Wort Gottes anschauen, das ist ja keine Märchenstunde, das ist ja kein Märchenbuch, sondern das ist ja die Wahrheit, das ist das, was Gott zu uns sagt, was er damals offenbart hat und was bis heute für uns, für jeden Einzelnen, der hier ist, gilt und was wir auch so nehmen können und was wir für unser Leben empfangen können. Und wir schauen uns heute den letzten Abschnitt des Philipperbriefes an. Wir sind damit mit unserer Predigtserie zu Ende. Wir kommen heute zum Ende. Jetzt wirst du vielleicht sagen, pf, endlich, ja. Hat ja lange genug gedauert, ja. 15 Predigten über den Philipperbrief. Aber ihr seht, wie tief und wie reich das Wort Gottes ist und wie viel es zu uns und in unseren Alltag hineinzusprechen vermag. Also heute hören wir über ein weiteres Geheimnis, nämlich das Geheimnis der Großzügigkeit. Vielleicht denkst du jetzt so, also in der Kirche wollen wir doch nicht über Geld sprechen, ne? So irgendwie gibt es so bestimmte Themen, über die spricht man nicht in der Kirche und Geld und so gar nicht. Und ich muss sagen, doch, darüber müssen wir sprechen, weil die Bibel relativ viel über Geld, über materielle Dinge redet, einfach weil das zu unserem Leben dazugehört. Weil die Bibel ist ja nicht irgendein intellektuelles Werk, was man sich so durchliest, sondern das hat ja mit unserem täglichen Leben zu tun. Das ist ja ein praktisches Buch, das in unser Leben hineingreift und deswegen klammert die Bibel auch dieses Thema nicht aus, redet darüber, gibt uns Tipps und Tricks, wenn du so willst, und zeigt uns das, wie Gott über Geld und materielle Dinge redet und was er über unser Herz denkt und so weiter und so fort. Und ich möchte euch heute den Text vorlesen, sind heute einige 10 Verse, ein bisschen länger, und ich will dir das einfach mal vorlesen. Ihr könnt es mitlesen in euren Bibeln, auf euren Tablets oder Handys, und ihr seht es auch hier nochmal an der Wand. Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Ich habe mich aber, also Paulus schreibt das, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt habt, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber auch alles erhalten, ich habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die drei Hauptgedanken in diesem Text, der ist jetzt ein bisschen lang, aber wir schauen uns den noch ein bisschen genauer an. Die drei Hauptgedanken in diesem Text sind, es geht um innere Zufriedenheit. Wie kann ich innerlich zufrieden sein in Bezug auf materielle Dinge? Wie können wir Gott durch unsere Großzügigkeit gefallen? Und es gibt einen Segen, den wir durch unser Geben in unserem Leben freisetzen können. Das sind so die drei Kerngedanken und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also Paulus beginnt in Vers 10 damit, dass er sagt, ich habe mich gefreut, dass ihr endlich wieder einmal aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Also Paulus, ihr wisst ja aus dem Anfang des Philipperbriefes, Paulus saß im Gefängnis und im damaligen Gefängnis war es so, dass die Gefangenen für ihr eigenes Essen, für ihre Versorgung und so weiter sorgen mussten. Das gab es also nicht irgendwie von der Gefängnisaufsicht, sondern das mussten Verwandte übernehmen, Freunde und im Fall von Paulus eben die Gemeinde in Philippi. Und Paulus schreibt hier ganz schlicht und ergreifend, darüber habe ich mich gefreut. Kann man sich vorstellen, war im Gefängnis, kriegt ein schönes Päckchen, ne, so ein Care-Paket, Epaphroditus bringt was vorbei und Paulus sagt, oh super, endlich kann ich mich mal wieder satt essen, ich habe auch mal nochmal eine neue Kutte, ein neues Gewand oder so, meine Sandalen sind auch schon ganz löchrig irgendwie und die Gemeinde hat mich reichlich versorgt, er freut sich darüber. Und dann sagt er so diesen Satz, sagt, ja, ich freue mich darüber, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Das kann man ganz unterschiedlich lesen, aber Paulus formuliert hier keinen Vorwurf an die Philipper, dass es so lange gedauert hat. So nach dem Motto, ja, endlich, das wurde aber auch Zeit, ja, dass ich mal wieder hier von euch was bekomme. Nein, nein, er begründet es selbst, warum es nicht eher geschehen ist. Er sagt, ihr wart eigentlich darauf bedacht, das weiß ich, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Also die Philipper hatten sich das zwar vorgenommen, aber sie hatten offensichtlich keine Möglichkeit gehabt, Paulus zu unterstützen, Paulus schneller etwas zukommen zu lassen. Vielleicht hatten sie selber Mangel, sie konnten vielleicht die Finanzen nicht aufbringen, das ist hier nicht so genau beschrieben, aber Paulus kann das schon sehr gut analysieren und sieht schon sehr schön das Herz der Philipper. Und dann benutzt er so dieses Bild von einer aufblühenden Blume, wenn du so willst. Ja. Er sagt, und endlich seid ihr mal wieder aufgeblüht und habt an mich gedacht. Und was für ein schönes Bild. Ja. Da war also so eine Art Entwicklung notwendig, um die Gesinnung der Philipper sichtbar werden zu lassen. Er sagte, da ist schon etwas in euch, da ist was in euren Herzen, das konnte nicht richtig rauskommen aus verschiedenen Gründen, aber jetzt ist das aufgeblüht und das ist schön anzusehen. Und ich kann das, was ihr mir gegeben habt, was ihr mir gebracht habt, genießen und das ist wie eine Blume, die man anschauen kann, wie ein Duft, den ich riechen kann. Vielen Dank, ihr lieben Philipper. Also, Paulus zielt hier ab auf eine innere Haltung und eine Gesinnung der Großzügigkeit. Und das ist das erste Geheimnis der Großzügigkeit. Dieses Wort bedacht, ihr wart darauf bedacht, bedeutet so viel wie etwas im Sinn haben. Bedeutet so viel wie nach etwas trachten, darüber nachdenken, es in Gedanken tragen, sich darüber Gedanken machen, Pläne schmieden und so weiter. Also hier wird klar, die Philipper hatten eine Gesinnung der Großzügigkeit. Das war ein Wesenszug der Gemeinde, großzügig zu sein. Sie haben sich damit beschäftigt. Sie haben sich das in ihren Gedanken vorgenommen. Es war ihr Vorsatz. Sie haben sich gefragt, wie können wir Paulus unterstützen? Lass uns das mal planen. Wie viel Geld haben wir? Welche materiellen Dinge haben wir? Lass uns das mal anschauen. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sie mit ihren Finanzen das Reich Gottes unterstützen und weiterbauen können. Das bewegten sie, das war da. Das war nicht irgendwie so eine plötzliche Eingebung, sondern sie haben sich beständig gefragt, wie können wir mit dem, was uns gegeben worden ist, großzügig umgehen und zwar unabhängig davon, ob wir es jetzt haben oder nicht. Verstehst du sie? Das war etwas, was sich beständig in ihren Gedanken bewegte, was in ihrem Herzen war. Und das ist uns irgendwie auch klar, Großzügigkeit beginnt oftmals im Kopf. Großzügigkeit beginnt mit unseren Gedanken. Sie beginnt damit, dass wir uns vornehmen, planen, etwas zu geben, dass wir es bewusst einplanen und dass wir uns mit dem Geben gedanklich beschäftigen. Dass das nicht so ist, so wie sonntags morgens in der Kollekte, sondern geht der Klingelbeutel rum und dann so, habe ich vergessen, habe ich nicht dran gedacht. Und dann kramst du noch einen Euro aus der Tasche und tust das da rein, dass es nicht ganz so peinlich für alle anderen ist und so. Nee, sondern hier geht es um einen Vorsatz, vorher zu planen, vorher darüber nachzudenken. Großzügigkeit hat damit zu tun, dass wir uns vornehmen zu geben, dass es ein Teil unseres Lebensstils ist und dass wir es dann auch tun. Und daraus entwickelt sich dann eine innere Haltung oder eine Gesinnung. Und dann ist es ein Zusammenspiel von Kopf und Herz. Das gehört irgendwie so dazu. Geben, Finanzen, Großzügigkeit hat nämlich in letzter Konsequenz immer was mit unserem Herzen zu tun. Ne? Sage ich gleich noch was drüber. Also, das erste Geheimnis der Großzügigkeit ist wie im chinesischen Restaurant, so die 8 Kostbarkeiten. So. Jetzt kommt das erste Geheimnis der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist eine innere Haltung und hat etwas damit zu tun, dass wir uns bewusst dafür entscheiden und darüber nachdenken. Das ist das erste Geheimnis. Und lass mich noch etwas sagen, ehe jetzt der erste Einwand kommt. Vielleicht denkst du, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich mehr materielle Güter hätte, dann könnte ich auch großzügig sein. Dann würde mir das leicht fallen, darüber nachzudenken und zu geben und so weiter. Nein, wir sehen ja an dem Beispiel der Philipper, dass es nichts damit zu tun hat, was wir aktuell haben oder nicht haben. Die Philipper hatten die Gesinnung, aber kein Geld. Aber Paulus sagt, okay, das spielt keine Rolle, ich sehe euer Herz. Ich sehe das, was in euer Herz eingepflanzt ist und was euch bewegt. Und wir sehen an dem Beispiel der Philipper, dass es nichts damit zu tun hat, wie viel du hast. Dass es nichts damit zu tun hat, ob du viel Geld hast oder wenig Geld. Dass es nichts damit zu tun hat, ob du Millionär bist oder Grundsicherung empfängst, weil Großzügigkeit mit deinem Herzen zu tun hat. Mit deinem Herzen. Die Philipper konnten Paulus nichts geben, weil sie nichts hatten. Aber sie hatten trotzdem eine Gesinnung der Großzügigkeit. Und Großzügigkeit findet immer einen Weg. Wenn es eine Haltung ist, wenn es in deinem Herzen ist, dann findet es immer einen Weg. Und es geht auch nicht immer nur um Geld. Ja? Lass uns das nicht so verengen. Ja? Du kannst auch großzügig sein mit deiner Zeit. Du kannst großzügig sein mit deinem Auto, mit deiner Wohnung, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Zuwendung, mit deiner Hilfe, mit dem, was du anderen anbietest, mit deiner Freundlichkeit. Wir können in allem großzügig sein und Großzügigkeit findet immer einen Weg. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du denkst dir so, wenn der Kai da so über Großzügigkeit und Geld und Geben redet und so, dann fühle ich mich plötzlich ganz schlecht. Dann geht es mir plötzlich ganz schlecht. Dann kriege ich Angst. Vielleicht ärgerst du dich auch darüber und du sagst so, wenn der wüsste, wie ich finanziell dastehe, dann wird er nicht so reden. Oder vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die grundsätzlich irgendwie einen Igel in der Tasche haben und Geiz mit Sparsamkeit verwechseln. Ich sag's mal so ganz offen und klar. Geiz gegen sich selber und Geiz gegen andere. Ich will dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute Morgen merkst, dass sich in deinem Herzen unangenehme Gedanken regen, wenn dich Angst beschleicht, wenn du dich unwohl fühlst bei diesem Thema, wenn du wirklich damit zu kämpfen hast, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass dem ein etwas tiefer gehendes seelsorgerliches Problem zugrunde liegt. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Vielleicht hast du erlebt, dass deine Eltern dich nicht richtig versorgt haben. Hast irgendwelche vielleicht traumatische Erfahrungen in dieser Richtung in deiner Kindheit gemacht. Da ist ein Vertrauensverlust entstanden und eine Angst, am Ende zu wenig zu haben, nicht versorgt zu werden. Vielleicht waren wirklich auch Mangelsituationen da. Und das führt dazu, dass du jetzt diesen Vertrauensverlust und die Angst durch Zusammenraffen, Behalten kompensieren musst. Geiz ist ganz oft eine Kompensation von Mangel, der an anderer Stelle entstanden ist. Vielleicht wurden dir auch in deiner Erziehung bestimmte Glaubenssätze vermittelt, die jetzt unbewusst wie so ein Programm in deinem Leben ablaufen und die dich irgendwie antreiben. Dinge wie pass auf, die anderen wollen dich nur ausnutzen. Ne? Wenn es um Geld geht, die wollen dich nur ausnutzen. Pass auf, was du tust, pass auf, wem du gibst. Und die Folge ist, du hältst alles zusammen. Verstehst du? Du hast Angst, betrogen oder über den Tisch gezogen zu werden. Und deswegen ist dein Herz verschlossen und Großzügigkeit kann nicht aufblühen in deinem Leben. Oder kann auch sein, dass dir vermittelt worden ist, nur wenn du etwas besitzt, wirst du respektiert. Nur wenn du etwas besitzt, bist du etwas wert. Und die Folge ist, du versuchst immer mehr zu besitzen, um immer mehr Anerkennung, um immer mehr Liebe zu bekommen von anderen Menschen. Und dann ist auch alles, was du weggibst, irgendwie eine Schmälerung in deinen Augen. Alles, was du weggibst, nimmt etwas weg von deiner Anerkennung, von der Liebe, die andere Menschen dir entgegenbringen könnten. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Das alles sind tiefgehende, seelsorgerliche Themen, die man behandeln kann und muss. Und wenn du merkst, dass du in diesem Bereich wirklich zurückgehalten bist, also nicht, ich rede jetzt nicht davon, dass du dir in der aktuellen Situation vielleicht Gedanken machst, das Geld ein bisschen zusammenzuhalten, weil du noch eine Energierechnung zu bezahlen hast und so weiter. Davon rede ich nicht. Das meine ich nicht. Sondern wenn du wirklich merkst, da ist etwas, was in deinem Leben blockiert, was dich in deinem Herzen blockiert, wo du wirklich es schwer hast zu geben, es schwer hast, großzügig zu sein, anderen Menschen einfach so gerne mal was zu geben, was Gutes zu tun. Wenn du merkst, dass du blockiert bist, dass du wie mit angezogener Handbremse fährst, dann suche seelsorgerlichen Rat und Gebet. Das ist ein geistliches Thema. Das ist ein geistliches Thema. Geld ist zutiefst geistlich, weil es zutiefst mit unserer Identität und unserem Sein zu tun hat. Und wenn du merkst, dass du in diesem Bereich zurückgehalten bist, dann suche Gebet und seelsorgerlichen Rat und behandle das geistlich. Man kann es geistlich lösen und man muss es geistlich lösen. Anders wird es nichts. Okay, kleiner Exkurs, kleiner seelsorgerlicher Exkurs. Ihr seid ganz still. Okay, vielleicht hat der Heilige Geist heute zu dir gesprochen. Vers 11 sagt Paulus weiter dann, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und Paulus beschreibt hier also seine eigene Herzenshaltung. Er beschreibt hier seine eigene Gesinnung. Paulus stellt hier klar, dass er hier nicht aus einer Bedürftigkeit heraus spricht und diesen Brief geschrieben hat, um vielleicht noch mehr von den Philippern zu bekommen, so nach dem Motto, guckt mal, ich bin ein ganz armer Kerl und so, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr. Nein, er macht hier ganz klar, dass es ihm um etwas anderes geht. Er sagt hier, ich bin durch all das hindurchgegangen. Ich habe Mangel erlebt, ich habe Überfluss erlebt, ich habe gute Zeiten erlebt, ich habe miserable Zeiten erlebt, ich habe es erlebt und durchlebt, wie es ist, zu hungern und satt zu sein. Ich habe alles erlebt, ich weiß, wie es ist, ich bin in alles eingeweiht. Und dieses Wort eingeweiht, das bezeichnete damals tatsächlich so im Hinblick auf religiöse Mysterien, Kulte, wirklich drin zu sein. Also Paulus sagt, ich weiß, ich habe das gelebt, ich rede hier nicht vom grünen Tisch, ich vermittle euch keine Theorie, ich bin durch all diese Dinge durchgegangen, ich bin eingeweiht, ich weiß es. Und letztendlich sagt er damit hier, und ich habe gleichzeitig gelernt, mich nicht von diesen Situationen beeindrucken zu lassen. Ich habe gelernt, in all diesen Situationen zu stehen. Ich habe gelernt, durch all diese Situationen durchzukommen. Und dann erklärt er, wie das zustande gekommen ist. Er sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. All das, was ich erlebt habe, konnte ich nur deswegen durchstehen und daraus hervorgehen, weil ich jemanden habe, der mich darin kräftigt und der mich stärkt. Und das geschieht durch ein intensives Verbundensein mit Christus. Paulus macht klar, ich bin kein geistlicher Supermann, der das alles aus eigener Kraft und eigener Weisheit und so weiter bestanden hat und da durchgegangen ist, sondern er bekennt, dass er durch diese materiellen Herausforderungen, hier geht es ja um materielle Dinge, und durch diese materiellen Herausforderungen nur durchgekommen ist, weil Christus ihn gestärkt hat. Und weil er mit Christus durch einen Lernprozess gegangen ist. Er redet hier davon, ich habe es gelernt, mich zu begnügen. Ich weiß, wie es ist, Überfluss zu haben. Ich bin eingeweiht und so weiter. Also das zeigt Paulus, das ist ein Prozess, durch den Paulus gegangen ist. Das hatte der nicht gleich so zack auf der Pfanne, sondern das war eine Entwicklung. Und er sagt, und diese Entwicklung bin ich gegangen, weil Jesus mich gestärkt hat. Weil der Heilige Geist an meiner Seite ist, weil ich in der Kraft Gottes erlebt habe, wie es ist und erlebt habe, dass Gott mich durch all das durchbringt und dass ich niemals alleine bin. Das sagt Paulus hier. Und das ist das zweite Geheimnis der Großzügigkeit. Großzügigkeit entsteht und wächst immer dann, wenn du in Zeiten von Mangel und materieller Not, wenn du es nicht dicke hattest, gelernt hast, mit der Hilfe und in der Kraft Jesu durchzugehen und deine Zufriedenheit nicht zu verlieren. Du siehst aus diesen Worten, die Paulus hier spricht, er war nicht unzufrieden, er hat sich nicht beklagt, sondern er hat gesagt, demonstriert, meine Zufriedenheit kommt daraus, dass ich mit Christus durch all das durchgegangen bin und weiß, mein Gott steht an meiner Seite und ich werde niemals alleine sein. Das ist das zweite Geheimnis der Großzügigkeit. Die entsteht, wenn wir gelernt haben, in der Kraft Jesu durchzugehen und unsere Zufriedenheit zu behalten. Das ist ein Lernprozess, durch den uns der Heilige Geist führt, aber wir können dazu bereit sein und auch in den Zeiten, wo es nicht so gut ist, tatsächlich wertvolle Lektionen für unser Leben mitnehmen. Dann schreibt Paulus noch etwas über die Gesinnung der Philipper. Er sagt, ihr habt wohl daran getan, Vers 14, ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Und er schreibt darüber, dass die Philipper nicht nur einmal, sondern zweimal gegeben haben, dass sie auch gegeben haben, als er in Thessalonich war und so weiter. Und dass keine andere Gemeinde so im Geben und in dem materiellen Teilen verbunden war mit ihm wie die Philipper. Und hier wird so eine ganzheitliche missionarische Gesinnung der Gemeinde auch deutlich. Ja? Also die gaben nicht etwas zurück für den geistlichen Dienst, den Paulus an ihnen getan hat, sondern die hatten das Verständnis, Partner in dem Dienst von Paulus zu sein und durch ihre Gaben das Evangelium an andere Orte zu tragen. Also sie haben nicht etwas, eine Leistung von Paulus bezahlt, so er hat uns gepredigt und jetzt müssen wir irgendwie Geld dafür geben, sondern sie haben verstanden, es geht hier um etwas Größeres, es geht um das Evangelium und das soll weiterlaufen und deswegen geben wir und investieren wir in die Arbeit von Paulus. Und damit waren sie sowohl in ihrem Geben als auch mit ihrer inneren Haltung der Großzügigkeit ein Vorbild für die anderen Gemeinden, deswegen schreibt Paulus das ja, und auch für uns. Also wir können uns die Philipper in dem wirklich als Vorbild nehmen. Und dann macht Paulus noch einmal klar, dass es ihm nicht in erster Linie um die Gabe der Philipper geht, sondern dass er sieht, dass die Großzügigkeit der Gemeinde einen geistlichen Ertrag hat. Und hier kommt wieder diese Verbindung zwischen materiellem und geistlichen. Das ist echt eine spannende Sache. Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, ne, also ihr Philipper, ich suche nicht euer Geld oder was ihr mir da gebracht habt, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Er sagt, ihr Philipper, es geht mir um euch. Es geht mir um eure geistliche Frucht. Es geht mir darum, dass ihr geistlich vorankommt. Es geht mir darum, dass ihr ein geistliches Wachstum erlebt. Also, es geht ihm um die geistliche Entwicklung der Philipper und er benutzt hier einen kaufmännischen Begriff. Er sagt, die Frucht soll sich zugunsten eurer Rechnung mehren. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen komisch an, ja, irgendwie so, ja, im Geistlichen, da gibt es irgendeine Rechnung oder so, ja. Das heißt, dass Gott unsere Großzügigkeit, dass unsere Großzügigkeit Gott ganz offensichtlich dazu veranlasst, unserem geistlichen Konto etwas gut zu schreiben. Das kannst du einfach mal so sehen. Ja? Du hast ein geistliches Konto, das ist das Bild, was Paulus hier benutzt, und du bist großzügig und irgendwie schreibt Gott dir was gut. So, zack, eine Einzahlung und noch eine und noch eine und noch eine. Also mir gefällt dieses Bild sehr gut. Die Frucht, die sich in unserem Leben denn mehrt, sind, es kann auch ganz unterschiedlich sein, nämlich geistliches Wachstum, geistliche Offenbarung, Wohlergehen, Segen in jeder Form, Tiefe in der Beziehung zu Gott, auch Versorgung, all das gehört dazu. Und Paulus sagt, das mehrt sich zugunsten eurer Rechnung, das sammelt sich auf eurem geistlichen Konto an, wenn ihr gebt. Und das ist das dritte Geheimnis der Großzügigkeit. Unsere Großzügigkeit und unser Geben bringen eine geistliche Frucht für uns selber. Unterschätzt es nicht. Es bringt eine geistliche Frucht, weil es mit unserem Herzen zu tun hat. Weil Gott Großzügigkeit sieht, weil er selber großzügig ist, Großzügigkeit schätzt und uns als seine Kinder dazu auffordert, ebenfalls großzügig zu sein. Und das hat eine geistliche Auswirkung. Das bleibt nicht ohne Auswirkung. Ein schöner Gedanke, ne? Aber lass mich das auch sagen, missversteh das bitte nicht. Wir erkaufen uns nicht geistliche Segnungen. Ja, man kann da ganz schnell auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so nach dem Motto, ich brauche irgendwas von Gott, also gebe ich jetzt mal ordentlich in die Kollekte oder so, musst du vorsichtig mit sein. Ja? Das kann auch schnell zu einem Kurzschluss oder zu einem Fehlschluss führen. Gott selber liebt es, großzügig zu sein und er segnet eine Haltung der Großzügigkeit und des Gebens in uns. Darum geht es ihm. Gott ist kein Automat, wo wir oben was reinwerfen und unten irgendwie eine Leistung dafür herausbekommen. Aber wir dürfen erwarten, dass Gott sich um uns kümmert, wenn wir großzügig sind und anderen und in das Reich Gottes geben. Und um diesen Gedanken zu verstärken, schreibt Paulus noch etwas anderes. Vers 18. Ich habe aber alles erhalten, ich habe Überfluss, ich habe die Fülle, also die Philipper haben ihm ordentlich was zukommen lassen, ganz offensichtlich. Ich habe das von euch Gesandte empfangen, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Schon wieder so ein schönes Bild, was Paulus hier benutzt. Ja. Er sagt, eure Gaben, ihr Philipper, eure Gaben sind wie ein duftender Wohlgeruch vor Gott. Und das ist eine Anspielung auf die Opfer des Alten Testaments, wenn du das mal nachliest. Da wurden Opfergaben und Opfertiere auf dem Altar verbrannt. Und dann steht oftmals so, dass dieser Rauch der Opfer, der da aufstieg, ein duftender Wohlgeruch in der Nase Gottes war. Also ich glaube nicht, dass Gott das nötig hat, irgendwie Rauch zu riechen oder so. Ne? Es ist symbolisch gemeint, dieses Opfer ist wie ein duftender Wohlgeruch, wie etwas, was aufsteigt zu Gott und was Gott wahrnimmt, was er sieht und was er schätzt. Und Paulus sagt hier, und genauso sind eure Gaben. Sie sind wie ein duftender Wohlgeruch, wie eine Opfergabe vor Gott. Und Gott sieht das, er nimmt das wahr und er schätzt das und er genießt das. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist das vierte Geheimnis der Großzügigkeit. Deine Großzügigkeit gefällt Gott. Gott gefällt das, wenn du großzügig bist, wenn du gibst. Ihm gefällt das, wenn du dein Portemonnaie aufmachst und sagst, okay, Herr, ich gebe um deinetwillen. Ich gebe für dich. Ich gebe, weil du mir alles gegeben hast, weil du gut zu mir bist und gut zu mir warst, wie wir vorhin gesungen haben. Ich gebe. Und das ist wie ein Opfer, das verbrannt wird auf dem Altar und das Gott wohlgefällig ist, ein duftender Wohlgeruch. Noch einmal, warum? Weil Gott selber großzügig ist, weil es ein Wesenszug Gottes ist und weil wir seinen Wesenszug widerspiegeln sollen. Und wenn wir geben, damit ist auch klar, wenn wir geben, dann geben wir eben nicht in erster Linie Menschen. Wenn du gedacht hast, dass du das Geld, was du hier in die Kollekte einwirfst, mir oder irgendwo oder der Gemeinde oder so gibst, dann bist du auf dem Holzweg. Du hast dieses Geld Gott gegeben. Natürlich, hier auf der Erde, wenn du Geld spendest und so weiter, dann gibst du es Menschen, die das Geld verwalten. Das ist richtig, aber eigentlich gibst du Gott. Und das soll auch deine Haltung sein. Und deswegen reden wir auch über Geld, deswegen reden wir auch über Geben, weil es eine Sache ist zwischen dir und Gott. Das ist nicht eine Sache zwischen mir und dir oder so. Das interessiert mich nicht. Sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Eine Sache zwischen deinem Herzen und Gottes Herzen. Und deswegen ist es eine geistliche Sache zu geben. Und deswegen ist das Geben in die Kollekte oder das Geben des Zehnten eben auch nicht nur ein Geben von Geld, sondern es ist ein geistliches Opfer. Du gibst etwas von dir an Gott weiter und Gott sieht das und schätzt das. Und das hat eine Verheißung. Neben der Frucht, die sich zugunsten unserer Rechnung mehrt, schreibt Paulus in Vers 19, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Großzügigkeit und Freigebigkeit haben die Verheißung, dass Jesus sich um unsere Bedürfnisse kümmern wird. Das ist die klare, eindeutige Aussage, die Paulus hier trifft, die das Wort Gottes hier trifft. Und alles im Hinblick auf diesen direkten Zusammenhang bedeutet auch materielle Versorgung. Alles, was wir im materiellen Bereich brauchen. Ich glaube, dass es aber auch noch weit darüber hinausgeht. Das ist ja hier der Briefschluss. Ja, also Paulus, das sind so die letzten Verse, die letzten Worte, die Paulus hier schreibt. Und ich habe das so empfunden, dass er auch nochmal so zurückschaut auf das, was er in dem Brief geschrieben hat, auf die einzelnen Bereiche und so weiter. Und ich glaube, dass dieses alles hier noch sehr viel mehr beinhaltet. Ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass Paulus damit auch meinte, alles im Sinne von, wenn du Mangel an Freude hast, wird Gott diesen Mangel ausfüllen. Wenn du Mangel an Frieden hast, wird Gott diesen Mangel ausfüllen. Wenn du Mangel an Sicherheit hast in Verfolgung, das war ja die Situation der Philipper in ihrem Umfeld, dann wirst du von Gott erleben, dass er dich durch das alles hindurchträgt. Es geht um Bewahrung vor Irrlehrern, Hilfe bei Konflikten, Trost im Leid. Das alles ist einbezogen in dieses alles, was Gott ausfüllen wird und was Gott uns geben wird. Und das ist das fünfte Geheimnis der Großzügigkeit. Unsere Großzügigkeit mündet in unserer eigenen umfassenden Versorgung von Gott. Das ist die Verheißung Gottes. Und das bezieht sich auf unsere materiellen, unsere seelischen und geistlichen Bedürfnisse. Und Gott, das haben wir gerade gelesen, wird sich nicht nur so eben nebenbei darum kümmern, so, ach ja, da war doch noch was und so, sondern hier steht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus, in Fülle. In der Fülle, die er uns geben möchte, in der Fülle, die in Christus enthalten ist. Was für eine wunderbare Verheißung, was für ein starkes Wort Gottes. Das darfst du auch heute für dich nehmen. Wenn du hier bist und du machst dir Sorgen um deine Stromrechnung, um deine Gasrechnung, wenn du hier bist, machst dir Sorgen um Beziehungen, in denen du stehst, um dein Fortkommen, um Beruf, was auch immer, vertraue Gott, dass er sich um dieses alles in deinem Leben kümmert. Er tut das. Auch was Gesundheit anbetrifft und so weiter und so fort. Vertraue ihm, dass er sich darum kümmert. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus, schreibt Paulus zum Schluss. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Preis dem Herrn. Lass mich das nochmal ganz kurz wiederholen, diese fünf Geheimnisse der Großzügigkeit. Ich möchte, dass du heute wirklich was mit nach Hause nimmst. Ich habe euch das nochmal kurz hier paraphrasiert aufgeschrieben. Das erste Geheimnis der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist eine innere Haltung und hat etwas damit zu tun, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, dass wir es in unseren Gedanken bewegen. Zweitens, Großzügigkeit entsteht, wenn du in Zeiten von Mangel und materieller Not gelernt hast, mit der Hilfe und in der Kraft Jesu durchzugehen und deine Zufriedenheit nicht zu verlieren. Drittens, unsere Großzügigkeit und unser Geben bringen eine geistliche Frucht für uns selber, lassen eine geistliche Frucht für uns wachsen, wird unserem Konto gut geschrieben. Das vierte Geheimnis der Großzügigkeit, Gott gefällt, wenn du großzügig bist. Und fünftens, unsere Großzügigkeit mündet in unserer eigenen, umfassenden Versorgung durch Gott. Hättest du gedacht, dass Großzügigkeit, Geben, Geld, finanzielle Beteiligung solche Auswirkungen auf unser Leben hat? Also ich meine, wenn du dir das anschaust, das ist eigentlich der Hammer. Jetzt müssten hier alle wild durch die Gegend toben und sagen, danke Jesus, danke Herr, du bist so gut zu uns. Hättest du gedacht, dass das so eine starke geistliche Auswirkung auf dein Leben hat? Ich bin auch immer wieder begeistert darüber. Und insofern gibt es keinen Grund, bei diesem Thema zurückhaltend zu sein oder peinlich berührt zu sein oder so. Ganz im Gegenteil, Lasst uns die Philipper zum Vorbild nehmen und darum beten, dass der Herr auch unsere Herzen weit macht, damit wir Gottes Großzügigkeit widerspiegeln können und selber erleben können. Lasst uns beten, dass der Herr unser Herz verändert und dass auch wir als Gemeinde, so wie die Philipper, immer wieder großzügig sein können, geben können, so wie wir das am Anfang des Jahres gemacht haben, wo wir eine große Summe Geldes gespendet haben, wo wir noch gar nicht wussten, was eigentlich kommen wird in diesem Jahr. Ist das nicht erstaunlich? Ja? Wir haben am Anfang des Jahres gesammelt und wussten noch nicht, dass uns diese Energiekrise und das alles hier erreichen wird. Und jetzt vertrauen wir Gott, dass wir das im Glauben getan haben und dass er unseren Mangel ausfüllt. Das ist doch fantastisch, das ist doch stark, ne? Preis dem Herrn. Amen.